Herzlich willkommen zur 46. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie immer mit dabei mein Kollege und Mitstreiter Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, dieses Geheimnis, von dem wir sprechen, ist gar nicht mehr so geheim. Und das liegt auch darin, wie wir mit den Menschen in unserer Organisation umgehen. Und wir haben heute mal zwei internationale Reports dabei, die genau das belegen. Und zwar mit richtig starken Zahlen und klaren Botschaften. Ne?
Genau, wir sprechen heute über den schwieriges Wort, über den Report Prioritize People von Business in the Community aus dem Jahr 2023 und über den ganz neuen Report Thriving Workplaces, herausgegeben vom World Economic Forum und McKinsey Anfang 25. Also über zwei Perspektiven, eine britische und eine globale, und beide kommen am Ende zum gleichen Schluss. Unternehmen, die Gesundheit ernst nehmen, sind produktiver, innovativer, wirtschaftlich erfolgreicher. Und ja, wir gehen heute Schritt für Schritt durch, was die Autoren motiviert hat, welche Kernaussagen sie treffen und was wir vor allen Dingen daraus für die Praxis lernen können.
Absolut, Wolfgang. Ja, und ich denke mal, wir können versprechen, das wird kein trockener Vortrag. Wir packen es so, dass man direkt Lust bekommt, im eigenen Unternehmen die nächsten Schritte zu gehen. Ja, oder zumindest, dass man beim nächsten Meeting nicht nur über Kostenstellen spricht, sondern auch über die Menschen dahinter.
Ja, genau. Okay, fangen wir mal mit den Reports und ihren Autoren an. Also mit dem ersten Report, Prioritize People, Unlock the Value of a Thriving Workforce. So ist der Titel. Er stammt von Business in the Community, kurz BITC. Du hattest ja auch, Marc, schon in der einen oder anderen Folge immer mal wieder.
Ja, ja, Prince Charles hatte das gegründet damals, schon längeren in den UK.
Ja, das ist ja ein großes Unternehmensnetzwerk in Großbritannien, das sich schon seit Jahren, ich sag mal, damit beschäftigt, mit Verantwortung. Wer hat sie, Nachhaltigkeitsthemen, Wellbeing dann auch. Und 2023 hat deren Wellbeing Leadership Team diesen Report veröffentlicht.
Zusammen mit Oxford, in der vom Oxford University und Oxford Wellbeing Institute,
ja, übrigens. Ja, genau. Und der Beweggrund damals war, dass Großbritannien nach der Pandemie mit, ich sag mal, mit enormen Herausforderungen kämpfte und noch eigentlich immer noch kämpft, also hohe Krankenstände, sehr hohe Fluktuationen und ja, die berühmte Great Resignation, ne? Also die Kündigungswelle, die quer durch alle Branchen ging. Und Ziel des Reports war es, Unternehmen Werkzeuge und auch Argumente, was wir ja auch tun, an die Hand zu geben, um die Menschen letztendlich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das eben nicht nur aus Fürsorge, das ist der entscheidende Punkt, sondern weil es sich auch betriebswirtschaftlich lohnt.
Ja, und bevor wir darauf einsteigen, kurz auch der zweite Report, der ist deutlich frischer. Thriving Workplaces, How Employers Can Improve Productivity and Change Lives. Er wurde im Januar 2025 veröffentlicht, ist also gerade mal ein halbes, dreiviertel Jahr alt, federführend vom World Economic Forum, dem WEF, zusammen mit dem McKinsey Health Institute. Also autorenseitig tauchen da große Namen auf, wie Shai Ambition vom WEF und Lucy Perez bei McKinsey. Und da merkt man auch den globalen Anspruch. Also es geht hier nicht nur um einzelne Länder oder einzelne Branchen, sondern um die grundlegende Frage, welchen ökonomischen Hebel eine gesündere Arbeitswelt weltweit entfalten könnte. Und die Zahl, die sie nennen, ist gigantisch. Also bis zu 11,7 Billionen Dollar zusätzliches Wirtschaftspotenzial. Das ist keine Fußnote mehr, das ist ein globaler Gamechanger.
Ja, da merkt man wirklich, ne? Es geht hier nicht mehr nur um Wells, sondern um echten Paradigmenwechsel. Ja.
Ja gut, und ehrlich gesagt, ich meine, wenn das World Economic Forum so etwas aufgreift, dann heißt es ja am Ende auch, dass es politisch und wirtschaftlich ganz oben angekommen ist. Und ja, das, finde ich, ist vielleicht das großartigste Signal dieser Reports und sehr ermutigend, ja. Ja, lass uns mal reingehen, in die zentralen Botschaften.
Ja, da haben wir uns ja auch ordentlich mit beschäftigt, auch schon in vorangegangenen Wochen und Monaten. Also der BITC-Report, um das vielleicht mal so kurz zusammenzufassen, schlägt im Prinzip die Brücke zwischen Wellbeing und Performance. Das macht er sehr klar. Da tauchen dann wiederum Studien auf, die zeigen, dass zufriedene Mitarbeitende bis zu 20% produktiver sind. So. Und spannend fand ich auch, dass laut einer Guardian-Studie Mitarbeitende sogar bereit seien, auf 10% ihres Gehalts zu verzichten, wenn sie dafür ein überdurchschnittlich glücklicheres Arbeitsumfeld hätten. Also, ne? Und das heißt im Prinzip, Glück und Gesundheit sind echte Währungen, wenn wir mal so sagen, weil wir das ja auch immer wieder proklamieren. Und dazu kommt auch, dass die Kosten für Fluktuationen und auch vor allen Dingen Präsentismus und Fehlzeiten viel höher sind, als die meisten Führungskräfte das ja glauben. Und wer diese Kosten gegenrechnet, der erkennt tatsächlich, Prävention ist kein Kostenfaktor, sondern spartbares Geld.
Ja, und wenn man mal hier mich in die Kernaussage einsteckt, also im Prinzip ist die Kernaussage, dass am Ende etwa, und die Spannbreite ist etwa zwischen 130 und 370 Milliarden britischen Pfund, das Potenzial, was dort aufweist, das sind 6 bis 17% des UK-Wirtschaftsproduktes, des BIPs, mit einem starken Business Case, der diese Zahlen untermauert. Ja, wie ist der Business Case aufgebaut? Also die Faktoren sind natürlich Absentismus und Präsentismus, über die wir auch hier häufig reden, also Fehlzeitenquote und gleichzeitig letztendlich die geminderte Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der anwesenden Mitarbeiter. Und dazu aber noch das Thema Mitarbeiterbindung, Produktivitätssteigerung und auch ein einfacher Zugang zu neuen Fachkräften letzten Endes. Ja, und kommen dann auf diese Zahlen. Und eine interessante Aussage auch der Report ist, dass eben heute viele der heutigen BGM-Maßnahmen oder Gesundheitsmaßnahmen, BGF-Maßnahmen oder all was dazugehört, zielen auf die Individuen und die Wirkung von Beeinträchtigung. Es wird aber nicht ausreichen, das wird sehr gut demonstriert, an die Wurzeln gegangen. Und nämlich darüber hinaus sollten die Maßnahmen eben verstärkt werden, neben Individuen auch die an die Teams und an die Organisation, also an das System letzten Endes gehen. Ja, ja, und das ist ja auch was, was wir immer wieder diskutieren, dass eine Fülle von tollen Maßnahmen für die Individualgesundheit da sind. Aber eigentlich die Wurzeln und das Kern, nämlich das Unternehmen, die Organisation, das System, da gar nicht so der Fokus drauf gibt. Es wird auch geschrieben, dass Early Adopter, die können einen starken Wettbewerbsvorteil erringen. Sie müssen nur mutig genug sein für einen neuen Ansatz und eben verstehen, dass die Mitarbeiter das entscheidende Kapital für die zukünftige Entwicklung sind und eben ganz entscheidend mit Kennzahlen zu arbeiten und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu messen. Das geht, klar, Wolfgang, bei uns natürlich runter wie Öl und Wasser auf den Mühlen. Aber es ist interessant, es zu hören. Und was vielleicht noch interessant an diesem Projekt, an diesem Bericht, sind neben den HR-Leuten in der UK in diesem Projekt sehr stark die CFOs, also die Finanzchefs, die kaufmännischen Leiter, eingebunden. Und denen wird eine führende Rolle innerhalb der Organisation zugeordnet, indem sie sogar entsprechend auch Initiativen fördern und einleiten. Also sehr interessant, das ist natürlich eine britische Perspektive sehr stark, aber hochinteressant ist.
Ja, man hört, mit allem dem, was du gesagt hast, sind ja alles die Vokabeln, die wir schon auch länger verwenden. Und es ist total spannend zu sehen, dass es da eine Parallelbewegung sozusagen gibt und die eigentlich genau die Themen hervorholt, über die wir ja auch die ganze Zeit sprechen. Ne? Also wie du schon gerade sagst, das geht runter wie Öl. Das ist sehr wichtig und gut, dass man das auch sieht, dass woanders eigentlich der Tenor genau in die gleiche Richtung
geht. Der World Economic Forum Report geht dann nochmal tiefer und breiter natürlich auch. Also der zeigt zunächst einmal, wie es aktuell um die Gesundheit der Beschäftigten steht, mit einer alarmierende Kernaussage. Nur 57% der weltweit Befragten sagen, dass sie eine gute, holistische Gesundheit haben. Was heißt am Ende holistisch? Das ist ja eigentlich die ursprüngliche Gesundheitsdefinition der WHO schon aus dem letzten Jahr, glaube ich, von 1948 sogar. Körperlich, mental, sozial, letztendlich und damit sogar noch ergänzt spirituell. Ja, und gleichzeitig zeigt die Umfrage, etwa jeder Fünfte leidet unter Burnout-Symptomen. Und besonders betroffen, auch das geht davor, sind Frauen, jüngere Menschen, LGBTQI und Mitarbeitende mit niedrigem Einkommen zum Beispiel. Das heißt, die Gesundheit ist nicht gleich verteilt und es gibt auch da klare Risikogruppen. Und das ist so ein Punkt, den, glaube ich, heute noch viele Unternehmen komplett unterschätzen.
Ne? Ja, und unterschätzen auch, ich glaube, in der Studie kommen ja tatsächlich die harten Zahlen, Fakten auch kommen hervor. Die Dunkelziffer liegt sicherlich noch viel größer, wenn wir das auch merken. Ich glaube, das spürt jeder irgendwie so aktuell auch. Es ist ja liegt ja irgendwie eine Art Depression auch über Deutschland, vielleicht sogar der ganzen Welt. Das merkt man ja irgendwie. Wir müssen da rauskommen, ja. Wir müssen das auch selber mal anpacken, glaube ich. Und das Spannende finde ich, dass in diesen beiden Reports eigentlich, wie gerade schon angedeutet, eigentlich den gleichen Tenor hören, ne? Also es geht hier nicht um einzelne Personen, nicht um einzelne Maßnahmen, sondern es geht hier wirklich um eine Gesamtansicht, die man ernsthaft anpacken muss. Und das wird sehr deutlich, finde ich. Und das ist uns ja auch so wichtig.
Ah ja, und genau, und die Herausforderung wird auch klar, da, wenn man mal diesen Begriff nehmen, holistische Gesundheit, kann ich auch anders, aber es ist ein großer Begriff, aber das Interessante ist ja, das fängt oft bei ganz kleinen Dingen an. Ja, wie Verlässlichkeit, Anerkennung oder auch Klarheit in der Arbeit, in der Aufgabe, in der Verantwortlichkeit. Ja,
das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil dieses große Thema, ich glaube, das, wie gesagt, spüren, glaube ich, viele. Man braucht ja auch einen Pack an letztendlich, ne? Also man muss schon dann auch gucken, was sind das bei mir genau die Themen, wenn es doch so gigantisch ist, nicht das einen, dass dieser Gedanke allein schon überfordert, sondern das sind oft diese kleinen Dinge, die man dann eben angehen kann, wenn es um Wertschätzung geht, wenn es um Führungsverhalten geht und so weiter und so weiter. Wo man, ja, wie wir das ja auch, den Begriff ja auch öfter schon verwendet haben, wo man aus eigener Kraft sehr, sehr viel leisten kann. Ne? Für mich ist eigentlich irgendwie, also das Spannendste an diesen Dingen ja auch, das sind ja jetzt zwei sehr anerkannte Studien. Es gibt ja viele weitere auch in den letzten Jahrzehnten auch schon. Wir haben eigentlich alle Beweise auf dem Tisch. Ne? Also wir wissen, dass Gesundheit und Produktivität direkt zusammenhängen. Das wird immer wieder bewiesen. Aber trotzdem sehen wir noch in so vielen Unternehmen, dass irgendwie Gesundheit in der Schublade irgendwie so liegt unter Extras. Ne? Können wir machen, nice to have. Und diese klassischen Benefits, die dann ausgespielt werden, dann werden irgendwie viele Good Manager eingerichtet oder irgendwie sporadische Aktionen dann gemacht, ne, klassische Gesundheitstage und so weiter. Und das greift ja, wenn man diese Dimension gerade jetzt auch nochmal sich vor Augen führt, die wir gerade auch gehört haben, greift das ja viel zu kurz.
Ja, guter Punkt, absolut. Das ist ja auch so ein bisschen das, was aus beiden Reports rauskommt, was da durchscheint, nämlich dass die Notwendigkeit der strategischen Verankerung, ja, und eben nicht darum, so einzelne Maßnahmen, verschiedene Maßnahmen so auf die Beine zu stellen, sondern das Thema wirklich mal strukturell und auch in die Steuerung, in die Managementsysteme, in die Führungskräfte einzubauen. Ja. Mhm. Nur muss man natürlich auch sagen, es gibt jetzt auch mittlerweile Datensysteme, HR, Analytics und neue Tools und Dinge, die es vor 5 oder 10 Jahren in dem Maße noch nicht gab. Das heißt, man kann jetzt wirklich auch mit Kennzahlen arbeiten, klare Verantwortlichkeiten legen und ein Budget. Und ich denke, das ist vielleicht das, was das Thema auch auf das Thema der Heavyweights sozusagen in den Unternehmen hieft. Also genauso wie im Marketing oder Finanzen oder Stockmanagement, weil man eben mit klaren Zahlen, Budgets und Renditerechnung arbeiten kann. Und das ist ja auch letztens das, Wolfgang, was wir auch mit dem Business Health Index letzten Endes ansprechen. Ja, man kann ja nur das steuern, was man auch messen kann.
Ja, du sprichst schon einen wichtigen Punkt an, da gehe ich total mit. Vor, ich sag mal, 5 Jahren schon, es ist ja keine Welt, konnte man einfach noch nicht so datengetrieben oder datenorientiert arbeiten. Da bin ich total dabei. Ich denke nur trotzdem auch, jetzt wo es geht, dass man hier, ich sag mal, ein bisschen aufs Gaspedal drücken sollte. Ne? Und die Zahl von, ich sag mal, du hast am Anfang ja 11,7 Billionen Dollar genannt, die weltweit im Prinzip also den Schaden auch ausdrückt, mal in monetär. Wir reden hier nicht dann über Wohlfühlprogramme, sondern wir reden hier wirklich über das große Thema Wettbewerbsfähigkeit, auch globale Wettbewerbsfähigkeit und jedes einzelnen Unternehmens. Und da muss man sich als Unternehmen auch mal fragen, ja, wo stehe ich da eigentlich? Ne? Wie wettbewerbsfähig bin ich eigentlich, wenn ich den Blick mal auf meine Mitarbeitenden richte? Und wenn wir dann eben das Potenzial sehen und auch heben können, ja, dann glaube ich, ist auch vielleicht klarer, dass man als Unternehmen dann auch innovativer und nachhaltiger werden kann, auch wenn man diese Begriffe vielleicht nicht mehr gerne hört, aber darum geht's ja. Und ich glaube, also wer das verschläft, ich sag mal so in den nächsten Jahren, der wird schon irgendwie abgehängt. Das glaube ich sehr stark.
Ja, und aber die Realität ist ja jetzt auch schon deutlich, wenn man sieht, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden nicht wirklich gesund genug sind, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Dann ist das ja tatsächlich nicht nur ein HR-Thema, sondern da ist es ein gesamtwirtschaftliches Thema, gesamtwirtschaftliche Herausforderung und damit letztendlich natürlich auch Chefsache.
Ja, wer heute nicht investiert, zahlt morgen doppelt. Ne?
Ja.
Durch Ausfälle, Fluktuationen, wir sehen es ja heute schon. Oder aber auch, dass die Innovation stoppt.
Ja, und ich meine, da sind wir uns ja einig. Rechnung geht am Ende immer auf. Die Frage ist nur,
Ja.
in welche Richtung, ja? Ja,
Richtig.
aber lass uns doch mal vielleicht in Richtung Praxisbeispiele mal auch diese beiden Reports
Ja,
betrachten.
im Prinzip beide. Ne? Also sowohl BITC und auch die WEF haben relativ konkrete Beispiele auch parat oder sehr konkrete Beispiele parat, die zeigen ja, wie es funktionieren kann. Wir zeigen ja auch immer Beispiele. Es ist schön, dort erstmal welche zu lesen zu haben. Zum Beispiel die Versicherung Vitality wird dort genannt. Dort wurden personalisierte Gesundheitsprogramme eingeführt. Das Ergebnis war fast 30% weniger Krankheitstage, rund 50% weniger Präsentismus und also heißt, die Mitarbeitenden sind eben, also die anwesend sind dann auch leistungsfähiger und leistungsbereiter.
Ja, oder auch das Beispiel Audi in Deutschland, was dort dargestellt wird, sehr, sehr spannend auch. Da gibt es seit Jahren freiwillige medizinische Check-ups für Mitarbeitende, über 10.000 Teilnahmen seit 2006. Und die Ergebnisse machen sehr deutlich, dass das wirkt, auch bis diese Präventionsmaßnahmen wirkt, wenn sie konsequent angeboten und
Das ist
genutzt
der
wird.
Punkt.
Ja. Und auch da ist in dem Zusammenhang spannend, ein Experian, ein globaler Datenanbieter. Die haben tatsächlich mit Hilfe von Predictive Analytics herausgefunden, welche Faktoren Fluktuation beeinflussen und natürlich dann ihre Maßnahmen entsprechend angepasst. Und das ist natürlich toll, wenn man genau da ansetzt, wo es wirklich wirkt, und haben innerhalb von 2 Jahren etwa 14 Millionen Dollar eingespart. Und das ist natürlich ein Business Case, der sich sehen lassen kann.
Ja, ich denke gerade auch die beiden genannten, das eine Beispiel Audi, es geht hier um die Konsequenz, nicht einmal Gesundheitschecks für einen Teil vielleicht anzubieten, sondern ganz konsequent dieses anzubieten. Das muss sitzen, das muss irgendwann auch bei jedem ankommen. Das ist, glaube ich, das Thema Konsequenz. Und beim zweiten Beispiel, was du genannt hast, Experian, wirklich hier die Ursachen für Fluktuation zu finden, um diese sozusagen mehr oder weniger zu beseitigen. Es ist der ursinnvollste Gedanke ja eigentlich. Und da aber dann eben das nicht als Kostenfaktor zu sehen, sondern das als Investment zu sehen, um dann auch am Ende Einsparungen zu haben. Also ich finde, das sind die Beispiele, die es gebraucht. Und die zeigen ja auch unsere Beispiele, die wir ja schon in anderen Folgen auch genannt haben. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden, ne? Also, es geht nur darum, wirklich konsequent auch wirklich das Richtige zu tun. So.
Naja, und am Ende ist das Zauberwort datenbasiert, also nicht so aus dem Bauch heraus. Und es reicht auch manchmal schon, wenn Unternehmen die vorhandenen Daten intelligent nutzen. Ja, also, und es muss auch nicht immer ein riesenteures Projekt sein, sondern es muss halt ein kluger Ansatz sein, mit dem man dort vorangeht.
Ja, genau. Das ist spannend, das Thema ja Daten, welche liegen vor, welche benötigt es vielleicht noch zusätzlich, da sich mit zu beschäftigen, um dann im Prinzip das eigene Kennzahlensystem aufzubauen, um auch das zu sehen, was wir ja, worüber wir sprechen. Ne? Sieht man, wie fit das Unternehmen ist? Sieht man jetzt schon mit den eigenen Daten oder mit auch zukünftigen, welchen Impact das auf Leistung hat, das sollte man sich fragen und dann kann man auch eben an der richtigen Stelle diese Daten dann verwenden und in die Maßnahmen überführen. Und ich finde für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis aus beiden Reports ist, wie wir das schon oft gesagt haben, Gesundheit ist kein Softfaktor, so, ne, sondern es ist wirklich ein knallharter Businessfaktor. Und dafür brauche ich dann auch Zahlen. Ja, also wenn ich das nicht mehr als Faktor betrachte, dann weiß ich, da brauche ich andere Kennzahlen. Und wenn ich dann jetzt so verinnerlicht habe, okay, wenn meine Mitarbeitenden gesünder sind, dann weiß ich auch, dass meine Produktivität höher ist, aber das muss ich auch belegen können. Das reicht ja nicht, das nur zu wollen oder zu glauben. Und dann weiß ich am Ende auch, das beweisen Studien ja und diese beiden ja auch, dann wird auch meine Innovationskraft höher sein, dann wird auch meine Wettbewerbsfähigkeit steigen. Aber auch genau das muss ich auch nachweisen können. Als Unternehmen will ich das auch sehen. Und ich denke mal so, als Unternehmer sollte ich mich schon die Frage stellen, wie fit ist eigentlich mein Unternehmen und was heißt das?
Ja, und vor allem nicht nur, wie fit glaube ich, dass es ist, richtig, sondern wie fit ist es am Ende wirklich, und zwar physisch, psychisch und sozial letztens. Ja, im Kopf habe ich noch in dem World Economic Forum Report ein sehr, sehr schönes Zitat, das es auf den Punkt bringt, und zwar ist das von Arianna Huffington, und die sagt, Wellbeing is the ultimate productivity multiplier. Ja, also toller Satz. Ich meine, besser kann man es eigentlich nicht sagen. Gesundheit, das ist nicht so ein dämliches Kostenthema, wo wieder ein bisschen Geld oder Benefits oder sonst rein tue, sondern es ist eigentlich der wesentliche Multiplikator für Wachstum und Erfolg. Also tolle Aussage. Und das Schöne ist ja, dass es eben nicht so dahergeredet ist, sondern dass es sehr systematisch, sowohl in dem WEF als auch in dem BITC-Report, zahlentechnisch sauber unterlegt ist. Ja, also
und Multiplikator heißt dann ja auch noch, es wirkt überall, ne? Also in jedem Prozess, im Team, in jedem Projekt, was ich anschiebe.
Ja, und am Ende ist das genau der Punkt, wo es auch bei der Führung anfängt, nicht unbedingt beim Kickertisch, sondern eben bei der Haltung auch. Ne?
Ja, das ist ein gutes Schlusswort oder eine gute Abrundung, finde ich. Ja, genau. Also, hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen.
Kommen wir zum Fazit, zum Schluss.
Ja, also wir haben jetzt kurz und knackig über zwei Reports gesprochen. Im Prinzip zwei Perspektiven, aber ganz klar eine gemeinsame Botschaft. Einfach im Prinzip, um es auf den Punkt zu bringen, Gesundheit zahlt sich aus. Und da würde ich sagen, es ist Zeit, das Unternehmen wirklich aufhören, das Thema als Add-on zu betrachten, dass man sich ernsthaft fragt, wo stehe ich denn heute, dass man sich auch selbst vielleicht als Unternehmer, als Chef, als Management auch mal challenged, ja, dass man sagt, wir hören das ja oft so, ne, bei uns ist alles super, wirklich zu sagen, wie ist es wirklich bei mir, und dann zu sagen, dass ich das ganze Thema als Investition betrachte und nicht als Kostenfaktor, sollte man längst oder langsam diesen Schritt gehen. Und dann eben natürlich zusätzlich, wenn man das nicht nur, ich sag mal, aus Gesundheitssicht betrachtet, sondern auch wirtschaftlich betrachtet, vielleicht noch den Gedanken auch hat, das natürlich einen riesen Impact auch auf die Gesellschaft, auch kulturell großen Einfluss auch mitnehmen kann. Und ich glaube, bin überzeugt, dass man das schon will als Unternehmer.
Ja, klar. Und deswegen hier Frage auch an euch, die da auch zuhört. Welche eine Investition in die Gesundheit zum Beispiel eurer Teams könnte bei euch den größten Unterschied machen, und zwar heute, nicht erst in 5 Jahren. Ja, also schreibt uns da auch gerne eure Gedanken, teilt eure Erfahrungen. Wir freuen uns immer darauf, auch die Diskussion gemeinsam weiterzuführen. Und Wolfgang, jetzt, wie machen wir das? Wir haben ja jetzt zwei Reports. Können wir die irgendwo anhängen oder können wir die dann bei uns kurz anfordern, wer die gerne haben möchte?
Ja, da würde ich sagen, genau, gut, dass du es sagst. Alle, die diese Berichte oder diese Studien haben möchten, melden sich einfach bei uns. Das können wir natürlich über unsere Webseite machen, www.spexa.de. Das könnt ihr aber auch über unsere LinkedIn-Profile gerne tun. Schreibt uns eine Nachricht.
Ja.
Theoretisch auch über die Podcasts, die man ja auch kommentieren kann. Wir freuen uns auch da über jeden Kommentar abseits jetzt dieses Themas. Und also so kommt ihr daran. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Und dann würde ich sagen, genau das ist das Thema. Wir müssen nicht nur über Theorie reden, ne, sondern im Prinzip uns mit der Frage beschäftigen, wie ist es in der Praxis? Also ich greife nochmal das auf, was du gesagt hast. Wie ist es bei euch? Was sind eure Themen? Wie macht ihr das, um das Thema Gesundheit anders zu platzieren? Und darüber wollen wir ja immer sprechen. Und deswegen freuen wir uns über all eure Zwischenmeldungen und euer Feedback.
Ja, und wie gesagt, wir können nur ermutigen, zu diese beiden Reports sich anzuschauen. Sie sind toll und noch hochspannend. Und wir garantieren, ihr werdet nicht enttäuscht sein.
In dem Sinne, freut euch auf die nächste Woche und freut euch auf nächsten Montag. Wir sagen bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.